Herzlich willkommen zum Kritik.de-Podcast aus Cannes, Teil 8. Gestern war großer Quentin Tarantino Day hier in Cannes, was sich bemerkbar gemacht hat an diversen Dingen, unter anderem an den Schlangen, Schlangen von Journalisten vor den diversen Sälen, in denen dieser Film dann nacheinander lief. Wir wollen natürlich sprechen über diesen Film. Wir sind heute nur zu dritt, Frederik Jäger, Philipp Schwarz und ich, Till Kadritzke. Philipp Schwarz hat den Tarantino-Film noch nicht sehen können, wird das irgendwann nachholen. Irgendwann
wahrscheinlich als zahlendes Kinomitglied nachholen müssen. Also gestern hatte ich eben keine Zeit und heute war die Schlange für die einzige Vorführung irgendwie schon eine Stunde vorher bis, was weiß ich, einen Kilometer weg vom Eingang. Also das habe ich mir dann quasi... Ich habe dann schnell Abschied genommen von diesem Film. Fürs Erste.
Dafür wirst du uns dann danach...
Die Aufregung über diesen Film finde ich auch ein bisschen besorgniserregend. Man hat irgendwie so gemerkt, das ist auch der Film, bei dem jetzt irgendwie alle sofort ihre Artikel raushauen müssen. Man sieht, wie die Kritikerkollegen dann rausrennen und sich irgendwo hinstellen, um noch schnell für Instagram irgendwie die Kurzbewertung vorzunehmen. Und auf Twitter steigern sich die Leute in ihre Superlativen hinein. Es gibt natürlich inzwischen schon sehr viele unterschiedliche Stimmen und viele hunderte Texte, wenn nicht tausende Texte, die schon dazu veröffentlicht wurden.
Das war wirklich auffällig, wie auch nochmal. Also diese ersten, es gab sogar schnell erste Artikel, die quasi nur Twitter-Reaktionen wiedergegeben haben, in denen dann tatsächlich so 9 von 10 so extrem enthusiastisch waren, wo ich mir dann selber, ich bin zu selten bei Twitter, um das dann wirklich einschätzen zu können, was das bedeutet. Aber das waren wirklich dann, also nach irgendwie halbe Stunde nach dem Pressescreening gab es irgendwie First Reactions Artikel, in denen einfach nur Tweets aneinandergereiht waren von Leuten, die ich noch nie gehört hatte.
Und die Aufregung, die um diesen Film entspannen wurde, ist natürlich auch geplant und wird orchestriert. Quentin Tarantino ist offensichtlich selbst aufgeregt oder traut diesem Film nicht und den Reaktionen darauf hat in einer, wie ich zumindest erlebt habe, in den vielen Jahren, die ich hierher komme, einmaligen Aktion darauf gedrängt, dass ein Mitarbeiter des Festivals vor die Presse tritt und vorliest, dass ein Embargo-Wunsch, also quasi eine Aufforderung, keine Spoiler zu verbreiten und mit einer ganz komischen Formulierung, man solle nichts, also gar nichts verraten, was den Zuschauer daran hindern könnte, den Film genauso zu erleben, wie wir ihn erleben. Was natürlich, sobald wir anfangen, darüber zu reden, verändert sich die Wahrnehmung und natürlich war sie auch schon vorher geprägt von lauter Vorankündigungen und so weiter. Und allein diese Trailer, diese Spoiler-Warnung oder diese Bitte, dass wir nichts verraten sollen, enthält, glaube ich, schon in sich eigentlich so ein bisschen etwas, was den Film auszeichnet, nämlich dass er irgendwie eine Wendung hat, auf die man irgendwie gleichzeitig wartet und auch nicht drauf wartet. Also dadurch, dass man jetzt weiß, es passiert wohl was, ja, kann man sich denken, wenn man ein bisschen Tarantino kennt, dass manche Dinge eben vorfallen werden, wie auch in früheren Filmen.
Ja, genau, dann verlassen wir doch hiermit mal das sozusagen von Quentin Tarantino erlaubte Gebiet und widmen uns tatsächlich dem Film. Es wurde ja viel davon gesprochen, dass es irgendwie der Film ist, der am ehesten wieder zurück zu Pulp Fiction geht oder dieses am ehesten das evoziert nach einer Phase, in der, so schreiben viele, die Filme ein bisschen anders ausgesehen haben. Würdest du da mitgehen oder an welchen anderen Tarantino-Film denkst du vielleicht eher oder wäre das gar nicht der Ansatz, mit dem du jetzt diesen Film beschreiben würdest?
Ich weiß gar nicht genau, was damit eigentlich gemeint ist, an Pulp Fiction anzuschließen. Also es ist ein Film, der sich sehr komödiantisch geriert, der lange Zeit irgendwie so über Coolness funktioniert und sowas hat, ihr seid dabei, also ihr Zuschauer seid cool, weil wir cool sind und ihr dürft den Coolen zuschauen. Also ich glaube, da ist sehr viel so Pose mit dabei, die ich mit Pulp Fiction so in Erinnerung auch verbinde. Also das ist tatsächlich lange her, deswegen kann ich jetzt die direkten Parallelen nicht ziehen, aber ich glaube, dieser Coolness-Faktor, der vielleicht in den letzten Filmen auf andere Weise durch die Figuren hervortrat, hier sehr im Vordergrund steht.
Genau, zum anderen waren natürlich die anderen Filme in irgendeiner Art und Weise Geschichtsfilme, das ist auch dieser. Aber während so Filme wie Inglourious Basterds oder Django Unchained sich ja quasi mit dem Kino auf Geschichte geworfen haben, richtet sich jetzt sozusagen diese Form auch wiederum aufs Kino selber. Der Film spielt in Hollywood, ist eine Liebeserklärung an Hollywood, an Filmproduktion, an den Ort, in dem alternde TV-Stars wie der von Leonardo DiCaprio gespielte Rick Dalton und sein Stunt-Double quasi gemeinsam die Ende der 60er eben den Niedergang dieses Studiosystems erleben. Und ich habe mich dann manchmal gefragt, ich weiß nicht, wie es dir ging, wie Tarantinos Haltung zu diesem Wandel funktioniert. Ist das sozusagen einfach für ihn eine auch Utopie, in der gerade eine Gleichzeitigkeit stattfindet zwischen kulturellem Wandel, den Hippies, die vor allem in Form einer Gruppe von jungen Mädchen, die, ich glaube, so viel kann man verraten, denn das kursierte ja auch schon vorher mit der Charles Manson Family zu tun haben. Oder betrauert er tatsächlich dann nur das, was da gerade vergeht und nie wiedergekommen ist, als so ein gutes altes Hollywood?
Also Nostalgie steckt da sicher ganz viel drin. Es ist auch ein Film, der sehr früh irgendwie damit anfängt, dass eine Figur darüber spricht, wie sie jetzt gerade einen Film gesehen hat, nämlich den ersten auf 35 mm. Und in der Zeit hat man ja Filme nicht anders sehen können. Insofern ist es irgendwie so die Erwähnung von etwas, was eh allen klar ist. Aber also innerdiegetisch macht das überhaupt keinen Sinn. Aber es ist so das Zuschaustellen, was haben wir verloren? Und dann wird auch noch mal kurz irgendwie ein Film eingelegt. Und wir sehen auch im Bild nochmal diesen Moment des Analogfilms, der Tarantino ja bekanntlich sehr wichtig ist. Der Film lief ja auch der neue Film lief auf 35 mm, während der letzte auf 70 gedreht wurde. Und also wie das Verhältnis zur Filmgeschichte ist, also so die Frage, inwiefern ist quasi das Kino vor New Hollywood eigentlich das bessere Kino, das kann ich jetzt nicht beantworten. Also für mich steht da vor allem so ein kindliches Vergnügen, dass sich quasi erwachsene Gedanken nicht stellen möchte. Also ich glaube eher so ein Ding vom nicht erwachsen werden wollen, das steckt, glaube ich, in dem Film.
Und ich glaube, das sind auch schon, oder waren für mich zumindest, schon die Stärken dieses Films, diese Liebe am Detail, im Erschaffen von falschen Trailern, falschen Filmplakaten, sich das Erdenken von ganzen filmischen Welten, die sozusagen selbst nicht existiert haben, aber existiert hätten könnten in dieser Zeit. Und das macht Tarantino viel Spaß, und das ist irgendwie eine der Kategorien oder der Ebenen, in denen sich dieser Spaß auch zumindest jetzt auf mich oder auf den Zuschauer irgendwie übertragen hat.
Kann. Also ich finde es nicht so selbstverständlich. Also ich glaube, man kann mit dem Film Spaß haben. Ja? Also das ist, glaube ich, darauf angelegt. Ich habe gleichzeitig aber auch einen Film gesehen, der sehr bemüht darum ist, Spaß und Leichtigkeit zu produzieren. Und das ist so ein bisschen so der Zwiespalt, in dem ich mich befinde. Also inwiefern ist quasi die Lockerheit, die Coolness, die propagiert wird, eine, die mit so viel Aufwand hergestellt werden muss, und gäbe es nicht irgendwie Möglichkeiten, das tatsächlich locker herzustellen? Und ich habe ich sehe da auch eine gewisse Form von Verkrampfung, die zumindest angelegt ist in der Produktion und die sich hier und da tatsächlich auch Bahn bricht. Und ich bin sehr gespannt darauf, inwiefern das jetzt die finale Fassung sein wird oder ob Tarantino vielleicht sogar nochmal in den Schnitt geht und bis zum Kinostart im Sommer vielleicht eine kürzere Fassung herstellt, weil ich mir vorstellen könnte, dass da durchaus noch Potenzial drin liegt, da ein bisschen leichtere Hand walten zu lassen.
Ja, mein zweites Unbehagen, also damit kommen wir vielleicht wieder ein bisschen auf dieses Spoilerverbot, ist so ein bisschen die Frage, ob inwieweit dieses Spoilerverbot sich auch irgendwie als Immunisierung funktioniert, dagegen bestimmte Themen anzusprechen, die eher mit dem letzten Teil dieses Films zu tun haben, ohne das jetzt zu verraten. Aber man kann sich dann schon fragen, was hinter dieser großen Kinofantasie steckt, mit der Tarantino sich hier wieder auf Geschichte wirft. Und ich bin mir nicht sicher, ob nicht da sozusagen diese Form des reinen Spaßes nicht da etwas versteckt, was eben dann doch einen ernsteren Gehalt hat, über den wir aber sozusagen lieber lachen sollen als reden.
Ja, ich glaube, es ist klar, dass Quentin Tarantino was Reaktionäres hat. Also im Sinne von, man möchte zurückgehen und eigentlich etwas konservieren oder quasi noch besser machen, als es in der Vergangenheit war. Also irgendwie dieses Zurücktreten, die Vergangenheit anschauen und irgendwie etwas nicht nur bewahren, sondern tatsächlich einen Schritt zurückzugehen. Und das steckt unter anderem natürlich darin, wie er mit Frauen umgeht. Man kann, also ich glaube, es macht wenig Sinn, irgendwie einem Film, der sich nur um kämpfende Männer im Western-Setting vorzuwerfen, dass da keine Frauen vorkommen oder kaum. Aber einem Film wie hier, wo schon früh eine Figur wie Sharon Tate auftaucht, die aber konsequent an den Rand gedrängt wird, da muss man sich dann schon fragen, warum interessiert er sich für sie und interessiert sich aber doch nicht für sie. Also es ist irgendwie so, da gibt es durchaus solche Widersprüche, die für mich nicht aufgelöst werden.
Ja, genau. Und ich glaube, letztlich steht zumindest dahinter so ein bisschen die Frage, wenn er Altes und Neues in irgendeiner Form gegenüberstellt, so fragt er so ein bisschen, oder würde ich mich fragen, wer hat es denn kaputt gemacht? Und ich glaube, wenn man dieser Frage nachgeht, wird man eben genau auf interessante Dinge stoßen, die jetzt mehr irgendwie zu tun haben mit mehr als nur dem reinen Spaß des Guckens, das Tarantino nicht zerstört haben will. Aber damit belassen wir es vielleicht dabei, wollen ja uns auch noch anderen Filmen widmen, die hier laufen und nicht diesen Tarantino-Hype jetzt völlig erliegen. Und da kommt dann auch wieder Philipp ins Spiel, denn der wird uns jetzt etwas erzählen über den Wettbewerbsbeitrag von Bong Joon-ho.
Ja, also Parasite von Bong Joon-ho ist eine, ja, wenn man so will, eine Gesellschaftsposse. Es geht um eine arme Familie in Korea, die in einer Kellerwohnung, also quasi buchstäblich unter der Erde wohnt und sich von Gelegenheitsjob so durcharbeitet, denen sich aber dann plötzlich eine Möglichkeit bietet, indem der Junge, also der Sohn der Familie von einem Bekannten aus höheren und akademisch gebildeten Kreisen oder halt aus wohlhabenden Kreisen, das Angebot bekommt, statt seiner den Nachhilfeunterricht für die Tochter einer reichen Familie zu unternehmen. Der Sohn der Familie schwindelt sich dann in diesen Job rein mit einem gefälschten Uni-Abschluss und sobald er mal in diesem schönen Designerhaus drinnen ist, quasi erkennt er das Potenzial und versucht nach und nach auch seine anderen Familienmitglieder in verschiedene Jobs in dieses Haus quasi einzuschleusen, bis sich dann irgendwann eben diese wohlhabende Familie und diese zweite Familie so als Spiegelbild mehr oder weniger gegenüberstehen. Das ist tatsächlich manchmal durchaus auch so von der Konstellation ein bisschen wie auch Jordan Peele's Us, also halt quasi, dass so das Oben und Unten als Spiegelbild auf engstem Raum zusammenkommen. Der Film funktioniert eben auch, wie schon gesagt, so als leicht überdrehte Post, also es sind sehr viele so Registerwechsel, also es gibt so lange so Dialogszenen der Familie, die dann aber plötzlich, dann gibt es wieder ein so sag ich jetzt mal, nicht melodramatisch, aber halt so einen großen, so eine Montagesequenz mit Zeitlupe und Musikuntermalung. Dann gibt es auch so stark typisierte Figuren, die quasi, also da gibt es eine, also der Familienvater der reichen Familie wird quasi hauptsächlich dadurch charakterisiert, dass er einen körperlichen Ekel vor quasi allem, also vor Menschen der niederen Klasse hat. Also das ist ihm selbst nicht so bewusst, aber es ist klar, dass das der gemeinsame Nenner dieser verschiedenen Ekel Reaktionen ist. Der Humor in den Filmen von Bong Joon-ho in den früheren Filmen ist oft einer, der jetzt mir, mit dem ich nicht so quasi, wie sagt man, mich verbinden konnte, aber hier hat das auf eine sehr, präzise Art immer funktioniert. Es ist anders, als ich das jetzt vielleicht geschildert habe, aber es ist nicht so, es geht nicht ins reine Clownereien aus, sondern es ist immer eine sehr, ja, dann doch irgendwie präzises Hin- und Herwechseln der Rhythmen und Register.
Ein extrem raffiniert gebauter Film. Also es ist ein Film, der auch ausstellt, wie raffiniert er gebaut ist. Der aber dabei so zumindest in Teilen auch so eine Lakonie hat, der auch um seine Mittel immer weiß und der weiß darum, wie smart er jetzt ist, wenn er konstruiert, was der Plan der armen Familie ist und wie sie ihn umsetzen, wie die reiche Familie sich reinlegen lässt und so weiter und wechselt da immer wieder auf Perspektiven und wechselt immer wieder Erzählweisen und schafft es dadurch, dass man tatsächlich oder ich sehr lange so einer Spannung total erliegen konnte. hatte und tatsächlich sehr involviert war in diese Form, die dann eben wechselhaft zwischen Komödie und dann hat es auch was von einem Horrorfilm später und zwischendrin ist es auch mit sehr vielen sozialrealistischen Aspekten verwoben, die jetzt nicht melodramatisch eingesetzt werden, aber die eben in der Komödie eine große Rolle spielen.
Ja, was vielleicht noch wichtig wäre, auch gerade weil du Ass erwähnst, dass, also was mir auch dann besonders gefallen hat in dem Film, dass dieses Verhältnis zwischen reicher und armer Familie jetzt nicht einfach ein binäres Verhältnis ist, sondern dass dadurch, dass diese Familie der niederen Klasse sozusagen den sozialen Aufstieg schafft durch dieses Faken, sie sozusagen gegenüber einer weiteren Familie sich in ein Verhältnis setzt, was dann wiederum anders funktioniert. Das ist gebaut um die ehemalige Haushälterin, die dann eben ihren Job verliert. Und deswegen macht der Film sozusagen nicht einfach ein Reich gegen Arm auf, sondern eben ein Verhältnis, das komplexer ist.
Ich meine, es ist ja auch schon ein bisschen im Titel eben der Parasit, weil es, ich meine, vielleicht denkt man so, ein Parasit, das ist ein Gegnerschaftsverhältnis, aber ist es ja eigentlich nicht, weil der Parasit braucht den Wirt, um zu überleben. Das heißt, es ist so diese Gegnerschaft, die dann aber doch eine Abhängigkeit ist, die sich dann aber auch auf anderen eben fortsetzt in dem Film. Ja, führt auch dazu, dass er nie in irgendwie so wirklich klare, eindeutige Gegenüberstellung so zerfällt, sondern immer, dass da irgendwie so diese Komplexität
bleibt. Ich glaube, das ist auch das, was ihn stark unterscheidet von einem Kino, an das ich spontan öfter denken musste, dem von Michael Haneke. Und ich musste dann auch wieder an Yorgos Lanthimos denken. Also so gewisse Verwandtschaften gibt es da über Sujet und Anordnung. Aber tatsächlich ist der Film sehr viel mehr interessiert an dem Fiktiven und an der Erzählung. Also am Vergnügen, diese Geschichte zu erfinden und nicht so sehr daran, uns als Zuschauer da jetzt in eine Position, dass wir oder der Beklemmung zu bringen.
Ja, oder das vielleicht als Abschluss, es fällt der sehr schöne Satz, der, glaube ich, könnte sich auch an Filme richten, die da einfacher gebaut sind. Ich habe da noch was unter der Küche vergessen. Und das fasst, finde ich, den Film sehr gut zusammen, der sozusagen immer daran denkt, dass man immer noch was vergessen hat, was irgendwo drunter liegt. Und damit verabschieden wir uns für die heutige Folge und sagen bis morgen.
Bis morgen. Tschüss. Ciao.